Ja, heute Morgen feiern wir die Auferstehung Jesus Christus. Wir feiern, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Wir feiern die Erlösung, die er uns gebracht hat, die Erlösung von unserer Sünde, die Vergebung von unserer Sünde, damit wir wieder in Ewigkeit mit Gott zusammen sein können, damit wir das Leben in Ewigkeit mit unserem Vater haben dürfen, dass wir wieder auferstehen dürfen nach unserem fleischlichen Tod, zusammen mit und in Jesus und ewiges Leben haben dürfen. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus hat den Weg vorbereitet für uns. Kannst du für mich? Dankeschön. Jesus hat den Weg für uns vorbereitet, damit wir wieder verbunden sein können mit unserem Vater, damit wir in Ewigkeit leben können. Aber dass wir wirklich die Kraft des Kreuzes verstehen, müssen wir verstehen, von was wir befreit worden sind. Was ist Sünde? Ich möchte Sünde anschauen und was Sünde eigentlich ist. Von was hat Jesus uns befreit? Was hat Jesus wirklich getan am Kreuz? Wenn wir an Sünde denken, kommen wahrscheinlich vielen die 10 Gebote in den Sinn. Und was die 10 Gebote uns eigentlich davon schützen wollten. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht mördern, du sollst nicht begehren, was nicht deines ist. Aber Sünde ist noch so viel mehr, als diese großen Gebote zu brechen. Sünde ist, wenn wir nicht nach dem Willen Gottes leben, wenn wir nicht unter Gottes Herrschaft stehen, wenn wir nicht den Willen Gottes tun. Gott hat uns geschaffen als sein Ebenbild und er möchte, dass wir ihn repräsentieren, dass wir leben in der königlichen Gottesordnung, die er geschaffen hatte. Sünde ist, wenn wir dieses Ziel verfehlen. Sünde heißt, das Ziel verfehlen. Wenn wir verfehlen, dem Ziel gerecht zu werden, was Gott für uns vor Augen gehabt oder hat. Sünde heißt, es ist ein a shortcoming, wenn wir das Ziel nicht völlig erreichen. Das bedeutet Sünde. Und das Gesetz wurde gegeben, damit wir die Sünde in uns erkennen können. Ja, es war ein Leitfaden für die Israeliten, um ihnen zu helfen im Umgang miteinander. Aber grundsätzlich war das Gesetz gegeben, dass wir erkennen können, Gottes Standard, dass wir erkennen können, dass wir dieses Ziel nicht erreichen. Paulus sagt im Römer 7,7, was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Denn von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Paulus sagt hier sehr klar, dass das Gesetz gegeben wurde, damit wir die Sünde erkennen, damit wir erkennen können, das Ziel, das Gott für uns hat, aber auch erkennen können, dass Sünde in unser Leben gekommen ist, weil Sünde in die Welt gekommen ist. Und auch wenn wir nur einem Teil nicht gerecht werden, da heißt es auch im Jakobusbrief, dass wir dem ganzen Gesetz nicht gerecht sind. Es spielt keine Rolle, wie gut wir leben, wie viel wir von diesen Zielen, die Gott für uns gesetzt hat, wie wir leben sollen als seine Kinder, hat. Es spielt keine Rolle. Wir können alles erfüllen, aber einmal einen Fehltritt machen und wir sind dem ganzen Gesetz nicht gerecht geworden. Weil unser Gott ist ein heiliger Gott und er hat einen Lebensstil für uns, der seine Heiligkeit repräsentieren soll. Die Sünde ist in unser Leben gekommen. Und was hat die Sünde in unserem Leben bewegt? Was ist die Konsequenz von Sünde? Was ist die Konsequenz, die wir in der Bibel lesen? Die Konsequenz von Sünde ist Tod. Unser Sterben und die Konsequenz von Sünde ist, dass wir von der Herrlichkeit Gottes getrennt wurden. Und das haben wir auch in den letzten paar Predigten gehört. Die Sünde bringt eine Trennung zwischen Gott und uns. Im 1. Moses 3,19 sehen wir, da sagt Gott als eine Konsequenz, denn du bist aus Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Und im 1. Moses 3, 23 bis 24 lesen wir die Verbannung aus dem Königreich Gottes. So schickte ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite. Und Gott spricht hier vom Mensch, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Mensch und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flammen des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Die Sünde trennte uns von dem Königreich Gottes. Die Sünde verbannte Adam und Eva aus dem Gartentempel. Und die Konsequenz davon ist Tod. Dass wir wieder zu Asche werden. Von Asche sind wir geformt und zu Asche werden wir wieder werden. Aber glücklicherweise ist heute ein freudiger Tag und wir feiern, wie Jesus einen Weg geschaffen hat, um das zu überwinden. Wir sehen schon im Alten Testament, dass Gott ein Opfersystem eingeführt hatte, weil er den Menschen nachgehen wollte, weil er den Menschen nicht verlieren wollte, weil er wieder diese Verbindung herschaffen wollte. Er hat das Opfersystem eingeführt, was wir lesen mit der Stiftshütte im Alten Testament und mit dem Tempel in Jerusalem. Tiere wurden geopfert und das Blut der reinen Tiere verdeckte die Sünde des Menschen temporär, damit die Priester in die Gegenwart Gottes eintreten konnten. Und es steht im Hebräer, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Aber ein Tier war niemals genug, für die Sünden zu zahlen, der ganzen Menschheit. Es war nicht ein großes Opfer, es war dem Opfer nicht gleich, dass es brauchte, um die Sünde endgültig auszuwaschen aus unserem Leben. Aber es ist dennoch ein Zeichen Gottes, wie er den Menschen nachgeht. Wir müssen uns das vorstellen. Der Mensch verbannt aus Gottes Gegenwart und dann durch ein Tieropfer dürfen die Priester wieder in die Gegenwart Gottes gehen. Das ist die wirkliche, volle Gegenwart Gottes, die sie erleben durften und Weisheit und Leitung erfahren durften von Gott in seiner Gegenwart für sein Volk. Aber es zeigt auch darauf hin, dass da immer noch eine Trennung ist. Sie durften nur einmal im Jahr in diese Gegenwart Gottes. Und Gott hatte noch so viel mehr vor. Er wollte diese Wiederherstellung komplett wiederherstellen, uns völlig mit ihm vereinen. Im Römerbrief 5, 18 bis 19 lesen wir: Also, wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen Sünden gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Die Sünde ist in die Welt gekommen durch den Mensch. Und dadurch musste sie auch wieder durch einen Mensch gerechtfertigt werden. Ein Mensch, der nach Gottes Standard lebte, ein Mensch, der Gott gehorsam war, ein reines Blut, ein reiner Mensch, der heilig war in Gottes Augen. Johannes hat das vorausgesagt. Jesus, das Lamm Gottes, das die Sünde von der Welt wegnimmt. Jesus erfüllte das Opfersystem. Jesus, das Wort, das von Anfang an war, vom Anfang der Weltgeschichte, von Anfang mit Gott, das Wort, kam auf die Welt. Gott kam auf die Welt als seine Schöpfung, wurde Mensch und hatte ein Leben gelebt, das unter dem Willen Gottes war, das das Ziel Gottes erfüllt hatte. In allem, was er tat, dachte und machte, hatte Jesus das Gesetz erfüllt. Jesus war heilig und sein Blut war rein. Und wenn Jesus am Kreuz für uns starb, dann war das ein Opfer, das alle Schulden der Menschen weggenommen hat. Wie durch einen Mensch die Sünde in uns alle gekommen ist, war sie durch Jesus für uns alle getragen. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Im Kolosserbrief steht sogar, dass diese Schuldschrift, die wir hatten von der Sünde, ausgelöscht wurde. Gott hat sie ans Kreuz genagelt mit Jesus und sie wurde ausgelöscht. Sie existiert nicht mehr, diese Schuldschrift. Es spielt keine Rolle, wie viel wir sündigen, wie viele Fehler wir gemacht haben in unserem Leben und auch wie viel wir immer wieder Fehltritte machen und das Ziel Gottes verfehlen. Der Ankläger, Satan, kann uns nicht anklagen. Die Schuldschrift ist ein und für alle Male ausgelöscht. Wir sind frei von dieser Schuld. Das ist das, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Wir sind heil geworden durch Jesus Christus. Diese Schuldschrift ist weggenommen, gelöscht. Die existiert nicht mehr. Wir sind völlig frei. Und das ist absolut wahnsinnig. Und das ist das, was uns ewiges Leben gibt. Wir sind befreit von dieser Schuldschrift, die den Tod fordert. Aber wir können nicht mehr angeklagt werden. Denn die Schuldschrift ist ausgelöscht. Jesus hat den Preis für unsere Schuld bezahlt. Aber Jesus hat noch so viel mehr am Kreuz gemacht. So viel mehr, als nur unser ewiges Leben wieder zu vereinen mit Gott im Himmel. Was Jesus am Kreuz getan hat, hat heute schon einen Einfluss auf unser Leben. Bevor wir Jesus kennen, da leben wir, oder Jesus angenommen haben als unseren Herrn, da leben wir in dem Reich der Sünde. Wir sind unter der Herrschaft der Sünde. Die Konsequenz davon ist Tod, dass wir leben nach unseren selbstsüchtigen Verlangen, dass wir getrennt sind von der Herrlichkeit Gottes und wir sind gefangen unter dieser Sünde. Gefangen von unserem fleischlichen Verlangen, was die Welt sagt, was gut ist. Wir sind unter Herrschaft von Sünde, fern von Gott, getrennt von seiner Herrlichkeit. Aber wenn wir Jesus annehmen, dann treten wir über in Gottes Reich. Wir treten über in die Herrschaft von Jesus Christus. Von dem Moment, wo wir Jesus annehmen als unseren Löser, unseren König, dann ist er unser König. Dann stehen wir unter der Autorität des Königreichs Gottes. Wir stehen unter der Autorität Jesus und nicht mehr unter der Sünde. Im 1. Kolosser oder Kolosser 1, 13 bis 14 lesen wir: Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünde. Was Jesus am Kreuz getan hat, ist, dass er uns wieder zurückgebracht hat in sein Reich. Er hat uns versetzt von dem einen Reich der Finsternis in das Reich Gottes, des Licht. Und wir dürfen jetzt schon Anteil haben von dem Reich Gottes. Ja, wir leben auf einer Welt, wo die Finsternis immer noch da ist. Wir leben auf einer Welt, die noch nicht völlig wiederhergestellt ist. Aber wir dürfen trotzdem Anteil haben von dem Königreich Gottes. Unser Körper, ja, der muss physisch, werden wir wieder zu Asche, wir werden sterben. Aber wir haben das Versprechen, dass wir wieder auferstehen werden, dass wir in Ewigkeit mit Gott und Jesus leben werden. Aber wir haben auch das Versprechen, dass wir jetzt schon unter seiner Herrschaft sind, in seinem Königreich. Er ist unser König. Wir sind unter Jesus Autorität. Aber was heißt das? Wie wirkt sich das praktisch aus? Wie können wir denn das verstehen? Da lesen wir im Epheser: In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbe ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Durch das, dass wir Jesus annehmen, empfangen wir den Heiligen Geist, ein Versprechen, eine Zusage unseres Erbes, das wir in Jesus Christus haben. Ein Versprechen, dass wir ewig mit ihm leben werden. Aber der Heilige Geist ist eben auch die Gegenwart Gottes. Was heißt denn das? Es heißt im 1. Korinther sagt Paulus, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Es heißt, dass wir ein Tempel Gottes sind. Durch Jesus Christus und was er am Kreuz getan hat, haben wir ewiges Leben, aber wir werden zum Tempel Gottes, hier und jetzt. Und da sind wir wieder in der Tempelsprache, die wir angeschaut haben über die letzten zwei Wochen, mit dem Königreich des Himmels. Durch das Blut Jesus bist du und ich, wir sind Tempel Gottes, wir sind Träger des Geistes Gottes. Gott lebt in uns, wir sind eine Wohnstätte seiner Gegenwart. Ich möchte, dass wir uns nochmals zurückerinnern an die letzten zwei Wochen und was wir gelernt haben. Wir haben gesprochen vom Gartentempel, wo Gott die Erde erschaffen hatte, wo Gott mit den Menschen zusammengelebt hatte, wo sein Königreich eins war mit Erde, wo Adam und Eva in der Morgenfrische mit Gott unterwegs waren. Sie waren Teil von seinem Königreich. Gottes Königreich und die Erde waren eins. Aber dann sehen wir, dass die Menschen rebellierten, dass die Menschen selber entscheiden wollten zwischen Gut und Böse. Und wie Sünde in die Welt gekommen ist und diese zwei Reiche getrennt hatten. Na, jetzt haben wir Himmel und Erde. Es ist nicht mehr zusammen. Adam und Eva wurden getrennt von dem Gartentempel, getrennt von Gottes Gegenwart. Und dann haben wir geschaut, wie Jesus und wie Gott einen Plan hatten, um eine Wiederherstellung zu bringen. Eine Wiederherstellung, wo Himmel wieder Teil von Erde werden kann, wo die Menschen Zugang zu Gottes Gegenwart haben können. Und da hat Gott die Stiftshütte eingeführt, den Tempel in Jerusalem, wo Gott einzog in die Gegenwart seines Volkes durch den Tempel, wo die Israeliten Zugang hatten zu Gottes Herrlichkeit. Die Priester konnten in seine Gegenwart gehen. Genau gleich, wie es im Gartentempel war, hat Gott eine Überlappung von Himmel und Erde geschaffen. Und wenn wir dann weitergehen, da kommt Jesus ins Spiel. Und zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit, wo sie vom Gartentempel, von Gottes Gegenwart, von der vollkommenen Überlappung von Himmel und Erde getrennt waren, haben wir jetzt Jesus, wo von sich selbst sagt, dass er ein Tempel Gottes ist. Eine Wohnstätte der Gegenwart Gottes. Und Jesus breitet das Reich Gottes aus in der Welt. Er ist nicht mehr gebunden an einen Ort. Nein, Jesus lebt unter den Menschen, bringt das Reich Gottes, wo auch immer er hingeht, mit der Gegenwart des Heiligen Geistes. Es war Jesus' Mission, zu verkündigen, das Königreich des Himmels. Und dann wurde Jesus das Lamm, das die Sünde auf sich nahm, für uns, für unsere Schuld bezahlt hat, damit wir seine Gegenwart aufnehmen können, damit wir in Ewigkeit leben können, ja, aber auch, dass wir den Heiligen Geist empfangen können, damit wir diese Orte Gottes Gegenwart auf der Welt werden dürfen. Wir sind Tempel berufen, um die Herrschaft Gottes zu verkündigen, die Gegenwart Gottes zu bringen, wo auch immer wir hingehen. Das ist das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Es betrifft nicht nur die Ewigkeit, nein, wir dürfen Anteil an dem Reich Gottes haben. Nicht nur Anteil, nein, wir sind Träger Gottes Gegenwart, Träger, eine Wohnstätte Gottes. Und wir bringen die Herrlichkeit, die Realität des Königreichs vom Himmel auf die Erde. Wir sind Überlappungsorte von Himmel und Erde. Wo am Anfang die Überlappung von Himmel und Erde vollkommen war im Garten Eden. Wo dann die Überlappung auf den Tempel und die Stiftshütte fiel und später die Überlappung durch Jesus auf die Erde kam, von Himmel und Erde, sind wir jetzt dieser Überlappungsort von Himmel und Erde. Wir bringen Himmel auf Erde durch den Heiligen Geist, durch die Kraft des Heiligen Geistes, sind wir eine Verbindung von Gottes Königreich im Himmel hier auf Erden. Ich denke, das ist eine Offenbarung, die unglaublich ist und die vielleicht manchmal auch unser Denken sprengt oder herausfordert. Aber wie unglaublich, dass wir Träger Gottes Königreich sind. Er hat uns versetzt von dem Königreich der Finsternis in das Königreich Gottes, in das Königreich des Lichts. Wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Wir tragen die Gegenwart Gottes in uns. Und wo Gott zu Hause ist, da regiert er. Da gilt seine Herrlichkeit, da gilt seine Herrschaft, sein Königreich. Aber ja, das ist manchmal auch schwierig zu vereinbaren mit der Welt, in der wir leben. Wir leben immer noch in einer gefallenen Welt, wo wir diese Herrschaft nicht immer sehen, wo wir diese Realität des Königreichs Gottes nicht immer sehen. Da gibt es immer noch Schmerz, Krankheit und viele Sachen, die nicht dem Königreich Gottes entsprechen. Aber wie es Jesus gesagt hatte, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen, das ist eine fiktive Geschichte, aber die uns hoffentlich helfen soll, zu verstehen oder zu vereinbaren, auf der einen Seite, dass wir Träger dieses Königreichs sind und dass das Königreich angekommen ist, aber auf der anderen Seite, dass wir immer noch das Leiden sehen auf dieser Welt und das Königreich Gottes, diese Realität nicht immer spürbar ist für uns. Stellt euch vor, du kannst zum nächsten Bild, da ist ein Königreich vor langer, langer Zeit. Da gab es keine Medien, kein Internet, kein Telefon. Da war man noch mit Rösser unterwegs und Nachrichten verbreiteten sich sehr langsam. Ihr könnt euch eine mittelalterliche Zeit vorstellen oder eine römische Zeit oder was auch immer. Aber sie hatten nicht die Mittel, die wir heutzutage haben. Jetzt in diesem Schloss lebt ein böser König, der eine Herrschaft hat über dem Land, seine Diener verteilt über dem Land und sie herrschen und beherrschen und machen die Menschen zu Sklaven, sie bedrücken sie. Und die Menschen leben unter Angst und gequält von diesem bösen König. Jetzt kommt aber ein guter König eines Tages in das Schloss und stürzt den bösen König. Er kickt den bösen König aus dem Schloss heraus. Er nimmt Herrschaft über das Schloss und alle Menschen im Schloss wissen, da ist ein neuer Herrscher, da ist ein neues Königreich. Da ist ein neuer König, ein guter König. Aber leider in den Dörfern und weit weg in den Ländern, die Menschen wissen nichts, dass da ein neuer König ist. Sie haben keine Ahnung, dass da ein neuer König regiert in ihrem Land. Die Nachricht hat sich noch nicht verbreitet. Sie werden noch immer bedrückt von den Dienern des bösen Königs. Die reden ihnen immer noch ein, dass sie Macht haben und unter der Autorität des bösen Königs stehen. Sie wissen nichts, das Leben geht normal weiter. Aber der gute König lässt das nicht so stehen. Er sendet seine Botschafter aus unter der neuen Herrschaft, unter seiner Autorität. Und sie gehen los auf ihren Pferden und verbreiten die neue Herrschaft, den neuen König. Sie sagen, hey, ihr müsst nicht mehr unterdrückt leben. Ihr müsst diesen bösen Dienern nicht mehr gehorchen. Sie haben keine Autorität mehr. Ihr lebt in einem neuen Königreich. Das neue Königreich ist angekommen. Aber solange sie diese Nachricht nicht hören, leben sie noch unter der Unterdrückung des bösen Königs. Die Botschafter erleben Widerstand, weil die Menschen nicht wissen, dass dein neues Königreich ist. Sie werden vielleicht konfrontiert. Ja, wer bist du jetzt? Warum sagst du jetzt das? Das kann ja jeder sagen. Nein, ich bleibe unter dem alten König. Ich habe Angst. Ich möchte dem alten König gehorchen. Nicht, dass ich noch mehr Probleme auf mich lade. Oder was auch immer es ist, da ist ein Kampf. Und die Botschafter müssen in der Autorität des neuen Königs stehen und sagen, nein, da ist ein neuer König. Da ist eine neue Realität. Der böse König ist nicht mehr im Schloss. Und so als die Botschafter weitergingen und das Königreich und die Ankunft des neuen Königs verteilten diese gute Nachricht, wird sich das neue Königreich ausbreiten, bis schlussendlich die Herrschaft des neuen Königs überall bekannt gemacht wird und alle in dieser Freiheit leben können. Was möchte ich mit dem sagen? Das Königreich Gottes ist angebrochen. Und auch wenn wir es nicht immer sehen können in der Welt, ist das, weil wir noch in diesem angebrochenen Königreich, aber nicht vollkommenen Königreich Gottes sind. Die Herrschaft Jesus ist noch nicht vollkommen auf Erden. Und es heißt auch, dass Jesus zurückkehren wird und alles unter seine Füße stellen wird, dass er alles wiederherstellen wird. Aber bis Jesus zurückkommt und das tut, sind wir die Botschafter, die das Königreich Gottes auf dieser Welt verbreiten, die seine Herrlichkeit, seine gute Nachricht bringen. Es heißt, was wir sehen können in dieser Geschichte ist, solange die Menschen nicht wissen oder nicht glauben, dass da ein neuer König ist, leben sie unter der Herrschaft des bösen Königs. Der böse König ist besiegt, er hat keine Macht. Er hat gar nichts, er ist nicht mehr auf dem Thron. Aber trotzdem kann seine Herrschaft gefühlt werden von Menschen, wenn sie glauben, dass er immer noch Kraft hat. Sie geben dem bösen König Macht, die er nicht hat. Wir sind frei durch Jesus und wir müssen in der Autorität stehen und in der Wahrheit, die er uns gegeben hat. Das Wort Satan bedeutet der Ankläger. Was Jesus am Kreuz getan hat, ist, dass er ein und allemal die Sünde gebrochen hat. Für alle Ewigkeit die Sünde ist gebrochen. Und Satan hat nichts, womit er uns anklagen will. Kann. Er hat nichts, womit er uns anklagen kann. Wir sind frei von dieser Schuld. Wir sind Kinder Gottes. Wir leben in seinem Königreich. Aber er ist ein Betrüger und ein Lügner. Und wir lesen das in der Bibel mit Adam und Eva. Da sagte er, hat Gott wirklich gesagt? Mit Jesus in der Wüste. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann zeige mir, bestätige das Wort Gottes. Und Jesus hat ihm immer geantwortet mit dem Wort. Jesus ist auf dem Wort gestanden. Er musste sich nicht prüfen. Aber er stand auf der Autorität des Wortes. Warum verweise ich auf die Strategie Satans? Weil ich möchte, dass wir uns bewusst sind, heute an diesem Tag, wo wir die Erlösung feiern, wo wir feiern, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, damit wir uns das nicht wegnehmen lassen von dem Ankläger, damit wir stark stehen in der Wahrheit. Und nicht den Lügen glauben, die der Ankläger uns geben will. Wir sind frei. Wir leben in der Autorität des neuen Königreichs. Die einzige Kraft, die er hat, ist uns mit Lügen zu beeinflussen. Und wir sind berufen, die Herrlichkeit Gottes auf diese Welt zu bringen. Wir sind berufen, nicht in Freiheit zu leben und uns nicht wieder unter ein Joch der Unterdrückung zu stellen. Wir können das im Galaterbrief lesen. So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Wir sind frei. Wir sind ein und allemal befreit, um in Ewigkeit mit Jesus und Gott zu leben. Wir sind frei, um Botschafter zu sein, um das Königreich des Himmels auf diese Erde zu bringen. Wir sind frei, um Tempel Gottes zu sein. Wir sind rein, heilig, seine Kinder, um die Herrschaft Gottes in unserem Leben zu spüren, um seine Herrlichkeit in uns zu spüren und zu tragen. Wir sind frei, um zu verkündigen die gute Botschaft, das Königreich des Himmels auf dieser Erde weiterzutragen. Ich möchte, dass wir diese Freiheit feiern und in dieser Freiheit stehen. Ich weiß, wir haben heute viel angeschaut und auch in den letzten 2 Wochen mit dem Königreich des Himmels. Aber was möchte ich, dass wir heute mitnehmen und auch mit der Botschaft des Königreichs des Himmels? Ich möchte, dass wir heute mitnehmen, das, was Jesus am Kreuz getan hat. Es ist vollbracht. Jesus hat den Sieg errungen am Kreuz. Der Ankläger hat keine Kraft mehr. He is defeated. Er ist besiegt. Wir leben in dem Sieg Jesus Christus. Es ist vollbracht. Und die zweite Botschaft und das Thema der letzten paar Wochen mit dem Höhepunkt des Kreuzes. Wir sind Tempel Gottes, wo die Sünde Trennung zwischen dem Gartentempel der Herrlichkeit, dem Königreich Gottes auf Erden brachte, hat Jesus den Anfang der Wiederherstellung von Himmel und Erde gebracht. Wir sind diese Botschafter des Königreichs des Himmels. Wir stehen unter der Autorität Jesus Christus, unter den Regeln und Prinzipien des Königreichs des Himmels. Wir sind Träger dieser Herrlichkeit, Träger der Wahrheit und Träger der guten Nachricht von dem Evangelium des Königreichs Gottes. Da ist ein guter König. Wir können Menschen diese freudige Botschaft bringen, dass sie nicht mehr unter der Knechtschaft der Sünde leben müssen. Nein, dass sie frei sein dürfen. Frei, Gottes Kinder zu sein, so wie sie geschaffen sind, frei in der Identität zu leben, die Jesus für uns hat und die Herrlichkeit, die er uns gelegt hat. Wir sind Ebenbilder Gottes und wir sind berufen, als Ebenbild zu leben, seine Herrlichkeit, seine Autorität auszuleben in dieser Welt. Das Königreich des Himmels ist angebrochen. Es ist hier mitten unter uns. Hier, wir sind ein Tempel Gottes, seine Herrlichkeit, sein Königreich ist hier. Jesus hat seine Jünger ausgeschickt in Matthäus 28, 18 bis 20. Der Missionsbefehl. Und er hat gesagt, alle Macht im Himmel und auf Erden ist mir gegeben. So geht und macht zu Jüngern. Geht, verbreitet das Kingdom, das Königreich des Himmels, verbreitet es. Mir ist alle Macht gegeben. Und Paulus sagt auch im Korintherbrief, denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Das Reich Gottes kommt mit Kraft. Gott bestätigt sein Reich durch seine Kraft. Und da können wir jetzt auch, die Band darf wieder raufkommen. Das Reich Gottes kommt mit Kraft. Der Heilige Geist ist in uns. Wir sind Träger des Königreich Gottes. Ein Tempel, der seine Herrlichkeit, seine Gegenwart erfahren darf. Der unseren Vater im Himmel kennenlernen darf. Wir dürfen uns selber kennenlernen, so wie Gott uns geschaffen hat. Weil wir zusammen sein dürfen mit dem, der uns geschaffen hat. Wir dürfen seine Liebe erfahren, wir haben Zugang zu seiner Liebe, wir haben Zugang zu allem, was das Königreich des Himmels zu bieten hat und die Gegenwart Gottes. Unser König Jesus Christus regiert und wir stehen zusammen mit ihm gereinigt und geheiligt durch das Blut, durch sein Blut, dürfen wir in seinem Königreich stehen und in seiner Gegenwart. Und ich möchte, dass wir zusammen aufstehen und wir werden ein Lied singen, unser Gott regiert. Es ist auf Englisch, leider gibt es nicht auf Deutsch. Aber es geht darum, dass unser Gott regiert, sein Königreich regiert. Er ist hier, es ist mitten unter uns. Wir laufen in einem Sieg, der Friede, Freude, Hoffnung und Leben auf diese Welt bringt. Lass uns darüber nachdenken. Wenn wir singen, unser Herr regiert, was das wirklich heißt, was das heißt für dich und mich heute auf dieser Erde, das Königreich Gottes in uns und durch uns.